Urban Vibe.
Gut, jetzt aber. So, Mr. Sunny Clayton hier am Start, Poddersdorf am See. Das Mikrofon schaut geil aus mit dem Schutz jetzt. Du, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollten einfach ein bisschen quatschen, Sunny, über dich und dein Leben. Wir sind hier Urban Vibes. Wir haben also vorstädtische Vibrationen. Und das passt ja eigentlich zu unserer lokalen Situation hier. Wir sind quasi etwas außerhalb der Stadt, in der Vorstadt. Und ja, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du so machst. Und dann kommen wir schon rein.
Ja. Super, schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung auch so. Bin ich natürlich gerne nachgekommen. Und das war mir gerade auch wichtig, weil ich war ja noch zu Hause und habe schon ein kleines Schliffchen gehalten. Und dann hast du mich gemeldet und habe gesagt, klar, natürlich, der Kerl muss ich auf jeden Fall. Und da bin ich. Ja, was soll ich sagen? Mein Name ist Sunny halt, Clayton. Also mein Spitzname ist Sunny Clayton. Ich habe eigentlich einen amerikanischen Namen. Dadas oder Clayton Junior Andresen heißt ich eigentlich komplett. Aber die meisten können sich das einfach nicht merken. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, du bist der Sunny. Und das passt auch ganz gut so. Und ich bin halb Deutsch, halb Amerikaner. Mein Vater ist aus den USA, aus Oklahoma. Meine Vorfahren sind aus Ghana und väterlicherseits aus Cherokee-Indianer gewesen. Also ich bin Achtel Cherokee-Indianer. Ja, bin mittlerweile 52 Jahre alt, genau 68 geboren. Schönstes Baujahr, 1968. Und ich bin eigentlich... nachdem ich relativ konservativ angefangen habe, mit Lehre, Schulabschluss und so weiter und so fort, doch ein ziemlicher Weltenbummler geworden und bin unter anderem seit 25 Jahren Straßenkünstler, mache seit über 22 Jahren Thai-Boxen, habe eine kleine Schule gegründet in Kärnten, die Heldenschmiede, die schon seit mittlerweile 8 Jahren existiert, wo wir viele Hobbysportler, aber auch viele Wettkämpfe ausgebildet haben und immer noch ausbilden. Mhm. In Thai-Boxen mittlerweile auch MMA und Grappling zum Beispiel. So. Ja, und des Weiteren bin ich halt seit 15 Jahren auch immer auf den Bergen. Ich bin Skilehrer im Winter, Ski- und Snowboardlehrer. Und habe mir da allerdings ein Zielgebiet ausgesucht, wo ich jetzt seit 12 Jahren mittlerweile bin, in Kärnten, in Villach. Da lebe ich, deswegen sind wir auch in Österreich, hier in Pudersdorf. Ja, das ist eigentlich so mein Leben. Normalerweise mache ich Straßenkunst im Sommer, bin viel unterwegs, mache Straßenkunst, bin dann im Winter eigentlich als Skilehrer unterwegs, Ski- und Snowboardlehrer und einen großen Teil dieser Zeit habe ich auch, wie gesagt, in den letzten Jahren in meiner Kampfsportschule verbracht. Aber mittlerweile habe ich die übergeben an die Jugend, an die jüngeren Generationen und die machen da fleißig weiter und hin und wieder schnarre ich da mal rein und sage Hallo. Ja, und als Ersatz habe ich mir einfach mal was Neues gesucht, ein neues Hobby und das ist eben... Kiten, ja.
Surfen.
Surfen, genau. Kitesurfen.
Und aber Straßenkunst, was genau machst du da?
Ja, ich bin Spraykünstler, das heißt, haben schon einige gesehen, so in Urlaubsländern wie Spanien und so, wenn da so Jungs sitzen und mit Spraydosen in kürzester Zeit so Bilder machen, nur mit der Dose und mit dem Spachtel, mit Schwammtechnik, so Planetenbilder, Wasserfälle, mhm. Sonnenuntergänge, Pyramiden, Unterwasserbilder.
So ein bisschen Skylines. Kitschig auch.
Ja, voll, Mann, aber auch richtig schön.
Echt, und das kannst du?
Ja, klar. Schon sehr lange, hast du noch gar nicht gewusst. Ne?
Nee, wie kommt's? Wo hast du das aufgegriffen? Oder?
Ja, ich bin 1996 bin ich bereits Mountainbike Guide gewesen für die Firma Scott, Mountainbike Touren gefahren. Und abends habe ich immer so Künstler gesehen und irgendwann habe ich mich mal unglaublich interessiert für einen und habe einfach mit dem, habe den mal gefragt, ob er mir das zeigen könnte, diese Spraytechnik. Und ja, meinte er, nee, kann ich dir nicht zeigen, aber du kannst gerne die Bilder verkaufen für mich. Und das habe ich dann gemacht. Ein halbes Jahr abends, nachdem ich Mountainbike gefahren bin, bin ich zu ihm hin und habe dann 3-4 Stunden bei seiner Straßenkunst Bilder verkauft, weil ja nun auch echt viel los war. Und der hat sich natürlich dumm und dämlich verdient, ne? Weil ich also echt einen Eskimo und einen Kühlschrank verkaufen kann. Aber mich hat das nur interessiert, das zu lernen. Also ich wollte es wirklich nur lernen und alles andere hat mich gar nicht interessiert. Und ja, und irgendwann habe ich natürlich dann von ihm so eine Rückmeldung bekommen für meine Arbeit, die ich gemacht habe. Er meinte sich auch gar nicht so schlecht aus. Und 2 Tage, bevor er gegangen ist in der Saison, hat er gesagt, Mensch, weißt du was, setz doch mal hin, sprech mal ein Bild vor Publikum, damit du das Gefühl mal kriegst. Ja, und das habe ich gemacht und nach 10 Minuten saß ich plötzlich vor meinem ersten Bild so und ich so, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir noch so einen kleinen Tipp gegeben, was ich noch machen muss. Ja. Ja, und dann war das erste Bild fertig und dann hat er gesagt, weißt du was, bleib sitzen. Ich habe eh keine Lust mehr, ich bin in 2 Tagen eh weg, ich schenke dir alles hier, viel Spaß. Ja, und das ist mein Mentor, also mein Bojan ist eigentlich mein Meister damals gewesen, also von ihm habe ich das eigentlich alles gelernt so gesehen, aber selbstständig, er hat mir eigentlich nie was gezeigt, ich habe das grundsätzlich selbstständig gelernt und habe dementsprechend natürlich auch meinen eigenen Style entwickelt und meine eigenen Techniken beim Sprayen, die so ein bisschen jeder hat. Und ja, und das war dann am 25. Oktober 98, weiß ich noch ganz genau, bin ich dann nach Hamburg gegangen, habe mir für 50 Mark, damals noch D-Mark, alles gekauft, was ich so brauchte, die Spraydosen, Papier und eine Plane und so, habe mich hingesetzt und habe gleich meine ersten 6 Bilder verkauft. Ja, und seitdem sitze ich auf der Straße, sage ich mal so schön. Ja, und habe unglaublich viele Länder bereist damit, mit der Kunst, bis nach in die USA, Spanien, Portugal, Niederlande, überall, in ganz Europa eigentlich schon gewesen. Dann immer auf Festivals. Ja, es ist schon eine richtig coole Geschichte auf jeden Fall. Also macht Spaß, erhält mir meine Freiheit, meine finanzielle Freiheit auch. Und ich kann eigentlich gehen, wann ich will, wohin ich will und tun und machen, was ich will. Das ist also ganz untypisch, dass du mich in so einer Situation wie jetzt erwischt, wo ich jetzt 4 Monate Kitesurflehrer bin.
Okay.
Ja, fest an einer Stelle. Wobei ich natürlich hier vorne, wenn die Promenade voll ist, auch mal zwischendurch hingehen werde und werde ein bisschen sprayen, natürlich, klar.
Okay.
Ja. Darf man ja nicht unterschätzen, auch nicht die Einnahmen. Ne? Also die lasse ich jetzt letztendlich auch alle an mir vorbei rauschen. Mhm. Also wenn du ein guter Straßenkünstler bist und gute Straßenmusikanten machen am Tag mir in 2-3 Stunden 150 bis 300 Euro so. Ne? Und das ist bei mir auch so der Durchschnitt. Und ja, wenn du das mal so einen Monat durchziehst, so den ganzen Sommer, dann kannst du schon eine gute Mark zur Seite legen, die du dann aber auch brauchst für die Monate, wo du schlechtes Wetter hast und nicht arbeiten kannst. Klar. Heißt ja auch nicht, dass der August jetzt als Beispiel die ganze Zeit sonnig ist. Kannst ja auch mal 3 Wochen nur Regen haben.
Ja, ja. Okay, krass. Aha. 52 Jahre bist du. Das ist, also, als ich dich das erste Mal getroffen habe, hier an der Schule zufällig, quasi, oder auch nicht zufällig, da bist du mir echt nicht wie 52 Jahre vorgekommen. Also,
ja, ja.
Wie machst du das so? Was ist so dein Jungbrunnen-Elixier?
Also war ich schon immer. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich erwachsen werde oder älter werde. Das geht mir jetzt maximal über meine, manchmal über die körperliche Erholung, die ein bisschen länger dauert. Das ist ganz normal. Aber trotz alledem, wenn man, also ich sauf zum Beispiel nicht, ich rauche nicht, ich esse, wenn überhaupt mal einmal im Jahr Fleisch oder so, und das ist echt, also das ist ganz, weiß ich nicht, aber es hat, glaube ich, eher damit was zu tun mit meiner geistigen Einstellung, weil ich einfach so das Leben einfach echt genieße, weil ich viele Dinge auch, hört sich mal so blöd an, aber diese Erwachsenen, das Erwachsenen-Konservative schon als Kind früher oft so hinterfragt habe und mir das angeschaut habe und gedacht so, irgendwas passt da nicht so. Ne? Mhm. Und man hat halt einfach auch erkannt, ja, dass wir eben eine Leistungsgesellschaft sind, die halt ziemlich funktioniert und wenig unserem, meistens unserem, mehr unserem Verstand oder dem ja, nicht den Sinn des Lebens hinterhersetzen, aber meistens so verstandesmäßig sagen, ja, wir brauchen jetzt eine Versicherung, brauchen ein Auto, brauchen ein Haus und so weiter und so fort. Und das hält uns so ein bisschen ab, unseren Weg des Herzens zu gehen. Weil wir oft Dinge Angst davor haben, Risiko einzugehen oder die Sachen zu machen, die wir eigentlich wirklich tun wollen. Und ja, dann ist immer so unsicher. Und wenn man sich vorher schon die Fragen stellt, so was passiert, dann traut man sich solche Dinge meistens nicht so. Und ich kann das nur als Beispiel nennen. 52 merkt man auch in der Beziehung, dass man zum Beispiel sagt, so ja, naja, so 15 Jahre da Skilehrer in dem einen Platz und da meine Kampfsportschule, so meinen festen Ort haben und so weiter und so fort. Und die Entscheidung war nicht so leicht, einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal wieder 4 Monate einfach wo ganz anders hin, wo ich keinen kenne, wo alles neu ist. Und im Nachhinein habe ich gesagt, ach Clayton, Alter, du bist ja eben so ein Typ, du warst schon immer so, jetzt mach das. Bin ich hier hingekommen und es ist wieder genau das Richtige gewesen. Also was für Türen wieder aufgehen, was für wertvolle Erfahrungen macht. Man macht wieder, wenn man diesen gewohnten Weg verlässt und sich wieder ins Neue stürzt. Und das ist einfach super. Und ja, jetzt bin ich kite-addicted, ne? Verdammt nochmal.
Ja, ich habe dich heute Morgen, ich habe dich heute Morgen ein bisschen beobachtet, weil du ja eine Kite-Stunde gegeben hast und fand das ganz gut, also wie du das machst und voller Enthusiasmus und da voll dabei und das ist ja auch, ist, und eigentlich voll geil, weil wie du sagst, man gewinnt eigentlich was davon, weil man ja selber sich dann auch mit dem Schüler wieder auseinandersetzt und mit dem Schirm und da eigentlich wertvolle Erfahrungen sammeln kann, die man dann wirklich braucht.
Also diese extreme Wiederholung natürlich sagen wir mal als Beispiel allein nur Schirme starten und landen hier. Das geht ja bei uns Tag und Nacht so ungefähr.
Ja.
Dann im Wasser die verschiedenen Situationen, auch mit den Schülern, auch die Gefahren, die man hat, wenn man einen Schüler schult selber. Weil es ist ja auch gerne mal so, dass ein Schüler, zum Beispiel der Bodydrag, dieser Bekannte, wenn man sich mit dem Körper durchs Wasser ziehen lässt, der gibt ja so einen Ruck nach vorne und du bist als Lehrer hinten angekettet. Mhm. Also wir machen unsere Safety Leash, machen wir bei ihm fest und dann ja, stelle ich so ein bisschen Abstand und dann hat ein Schüler mal kräftig ins Windfenster, zu kräftig gelenkt, eigentlich nicht zu kräftig, Standard. Und wir sind beide nach vorne geflogen und jetzt ist aber Folgendes passiert, der ist, sein Fuß ist praktisch also so mit den Zehen auf der Wasseroberfläche am Boden gestanden und ich bin mit der Rippe von mir direkt auf diese Ferse von ihm drauf.
Ah.
Ja, also es war relativ geringe Wassertiefe dort in dem Moment. Kennst ja unseren See, ja. Der ist ja türkisch hier und da habe ich mir fast die Rippen gebrochen so, ne? Das habe ich jetzt gelernt. Also das mache ich so noch nicht mal. Ja, nicht mehr. Da muss man schon drauf achten so, ne? Also auf jeden Fall sehr tiefes Wasser mit den Schülern üben, ne? Mindestens bis zum Bauchnabel und dann passiert halt sowas nicht, ne? Aber der ist direkt mit dem Fuß auf dem Grund und ich bin direkt mit der Rippe drauf dann. Das war ordentlich, ja. Hat lange gedauert. Ja, und natürlich auch die ganzen Eigenschaften, die Gefahren, die bestehen und so. Macht ständig auch ein Self-Rescue, lernst es immer mehr zu optimieren und so. Also das bringt natürlich den Kite-Lehrer voran, genauso wie ein Skilehrer, der jeden Tag auf dem Ski steht. Dem machst du fast nichts mehr vor. Wenn du 120 Tage jeden Tag auf dem Ski steht, hat er ein Gefühl, da kommt kein anderer kaum nach. Ne? Naja, und was ich eigentlich damit auch sagen wollte, ist, dieses persönliche Universum immer zu erweitern, immer aus deiner Komfortzone rauszutreten, immer mal den Schritt nach vorne zu wagen und zu gucken, was da passiert. Und da passieren wunderbare Sachen. Mhm. Und jetzt die 4 Monate, jetzt Kite-Lehrer, das kann mir keiner nehmen. Und am Ende der Saison steht dann die Prüfung an und ja, dann ja, denke ich mal, habe ich meine Scheine in der Tasche. Ne? So, wieder ein. Das ist eine Leidenschaft. Alles, was ich tue, mache ich aus der Leidenschaft heraus. Ich habe früher als Kind immer gesagt, Mensch, Kung Fu und so macht mir richtig Spaß. Habe ich gemacht. Mein Bruder ist ein ganz Großmeister.
Okay.
Heute habe ich ein Studium. Kampfsportstudio. Und habe viele Wettkämpfe gemacht. Dann Skifahren zum Beispiel. Wie soll ich es erklären? Ich fand Skilehrer immer so toll. Und dann bin ich im Skiinternat gewesen in Willingen im Hochsauerland, also in Deutschland. Und bin dort im alpinen Kader gefahren in Hessen. Und irgendwann stehe ich mit 33 hier am Berg im Skilehreranzug und kriege so einen Moment des, wie sagt man hier, dieses Präsenz, der Wahrnehmung sofort hier und jetzt. Und ich denke so, oh, krass, jetzt bist du Skilehreranzug, ne? Jetzt bist du Skilehrer, hast Kampfsportschule, machst Graffitis. Ja, mache ich mittlerweile ja auch. Graffitis große, also riesige Wandbemalung mache ich ja auch.
Ah, okay.
Das Spraypainting ist nur die Straßenkunst und daraus ist ja eine ganz, ganz große Kunstgeschichte entstanden. Ich habe ja schon keine Ahnung, wie viele hunderte von Wandbildern gemalt, riesengroße. Also bis zu 80 Quadratmeter große Bilder male ich ja auch so. Ja, und Leidenschaften. 3 Leidenschaften zum Job gemacht und jetzt kommt das Kiten, was ich dann vor 2 Jahren angefangen hatte, was mir auch gefallen hat. Gleich das Angebot hier, ob ich hier nicht arbeiten möchte. Und jetzt kommt die 4. Leidenschaft dazu. Und das ist ja eigentlich das Beste, was es gibt. Ne? Also da merkt man schon, dass der Weg des Herzens auch der stärkste ist. Auf jeden Fall.
Verstehe. Wahnsinnsgeschichte. Aber es gibt ja noch was in deiner Geschichte, was ich auch spannend finde. Du hast ja erzählt, du warst ja eigentlich beim Militär ewig lang. Erzähl mal davon ein bisschen.
Ja, also mein Vater war natürlich auch Soldat, lange Zeit. Der war ja 68 bis 71 in Vietnam. Der war ja bei den Amerikanern. Und der ist ja dann, das war ja so eine Traumaverarbeitung im Endeffekt für mich, weil er uns dann auch früh verlassen hat relativ und viel Chaos gehabt hat, meiner Mutter und so, alleine gelassen, wie auch immer. Und das war ja dann trotz alledem für mich, in meinem Kindesbein war das drin, dass ich auch Soldat werden wollte.
Aha.
Und ich habe so gesehen zuerst eine Kfz-Lehre angefangen mit 17. Die war aber totaler Schrott, bin nach 4 Monaten raus und habe mich freiwillig für die bei der deutschen Stammdienststelle der Marine beworben und bin zur Marine gegangen, das wollte ich. Also ich wollte auf jeden Fall zur Marine, weil ich auch zur See fahren wollte. Und habe dann tatsächlich auch die seemännische Ausbildung gemacht, bin dann erstmal zur See gefahren auf dem Zerstörer Bayern. Herzlichen Gruß an alle. Dann bin ich in die Unteroffiziersausbildung gegangen.
Oder was?
Ja, an die Zerstörer Bayern Fahrer.
Ach so, die Zerstörung Bayern.
Zerstörer Bayern
Fahrer. Zerstörer Bayern Fahrer.
Dann bin ich in der Unteroffiziersschule und danach auf dem Zerstörer Schleswig-Holstein. Das identische Schiff, also genauso, nur ein anderer Name.
Okay.
Wieder viel unterwegs gewesen und habe mich dann in der Zeit für eine Ausbildung interessiert. Die dort über ein Magazin, dieses Stammdienststellenmagazin, wird dann ausgeschrieben, was für Jobs es gibt. Und da gab es im Ausland gab's also eine ganz besondere Stelle, also Überlebensausbilder wurden gesucht.
Aha.
Und ja, ich habe halt die Überlebensausbildung der Marine gemacht.
Aha.
Und dazu also sehr, sehr viele praktische Scheine noch, wie jegliche Tauchscheine, Waffenscheine, Sprengscheine, richtig krass. LKW-Führerscheine, Bootscheine, ach, keine Ahnung, Sprachkurse gemacht und so ein Kram. Also du musstest alles lernen für diese Ausbildung und dann bin ich Überlebensausbilder geworden für Piloten, der, also eigentlich alle Piloten, die im deutschen Luftraum geflogen sind von der Marine, Marineflieger und von der Luftwaffe natürlich, die mussten durch meine Ausbildung durch und eine Woche Überlebensausbildung machen, im Falle eines Absturzes zum Beispiel. Und das ist also für See, hauptsächlich für See, aber natürlich auch für Land. Kann ja auch sein, dass du eine Insel erreichst und plötzlich kommst du da nicht mehr klar. Also musst du beides lernen.
Echt? Und da hast du so Überlebens, eine Woche Überlebensausbildung.
Genau.
Als Trainer.
Genau.
Und dann schickst du die irgendwie Feuer machen und
ja, alle. Also alles. 2 Tage Theorie, 3 Tage im Wasser, 3 Tage an Land, so, also da geht es dann schon richtig ab. So. Und ein Tag ist davon aber mehr so ein Erholungstag, der letzte Tag, das ist der Sonntag immer gewesen, dann hat man sich erholt und alles vergessen und Urkunden vergeben und den ganzen Kram und Essen und so. Aber vorher diese 5 Tage, also 2 Tage, Theorie war okay, aber 5 Tage im Wasser war schon ziemlich hart, beziehungsweise ein Land so. Also da mussten die schon ziemlich ballern. Mhm. Ja, die werden dann rausgesetzt mit Schnellbooten, einfach mit ihren Rettungsinseln. Es geht teilweise bis in die Nachtstunden hinein, ist ja auch bei Dunkelheit, mit Leuchtsignalen arbeiten können so. Helikopterbergungen natürlich. Ja, Rescue-Systeme, was passiert, wenn ich mit dem Fallschirm ins Wasser falle, der bleibt aufgeblasen, ne? der zieht mich durchs Wasser. Ja, und dann natürlich klarkommen, ne, im Wasser. Eine Woche so mit in seinem kleinen Rettungsboot so klarkommen, so ungefähr, das ist schon die Hölle. Also die waren nach ein paar Stunden immer abends wieder draußen. Die sind nicht die ganze Zeit rundherum draußen so, aber so nach 6-7 Stunden waren die schon ziemlich durch, ne? Mit Wellengang draußen und so, ganz alleine, keiner mehr in der Nähe. Da kriegst du schon wieder Angst zu tun, auf jeden Fall. Aber im Ernstfall hilft es, das Militär trainiert intensiv solche Sachen. Und dadurch funktioniert es halt und passieren relativ, wenn Unfälle passieren, geht das halt alles relativ schnell, dass wieder alles tiptop in Ordnung ist. Ich kann nur sagen, wir hatten mal einen Schiffsbrand auf dem Atlantik mit 300 Mann an Bord und da ging die Schiffsglocke los und es hieß, das ist keine Übung, Feuer an Bord, Feuer an Bord. Ich glaube, nach 1,5 Minuten war jede Station besetzt auf dem Schiff und nach einer halben Stunde war dieses Feuer unter Kontrolle. Und da wurde einem schon sehr, sehr mulmig, wenn du da mitten auf dem Atlantik bist und das Ding fängt das Zündeln an. Das ist alles schon passiert, Marineschiffe einfach hochmoderne abgebrannt und die Jungs haben keine Chance gehabt. 100 Tote, Braunschweig, werde ich nie vergessen, Fregatte Braunschweig, ja, fängt an zu brennen und die haben echt Stress da, 100 Tote. Und das ist schon ziemlich heftig. Und deswegen müssen die halt funktionieren, ne, solche Leute. Und das war eine gute Zeit, hat mir Spaß gemacht. Auch im taktischen Ausbildungskommando auf Sardinien war ich. Das war auch eine coole Geschichte dort. Riesiger Luftwaffenstützpunkt mit Kanadiern, Engländern, Amerikanern, Italienern, Deutsche. Also eine richtig fette Base, wie du es dir vorstellen kannst. Und das war international und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Aber nach 8 Jahren habe ich dann tatsächlich aufgehört beim Militär, ja. Beziehungsweise schon nach 7 1/4 Jahr, weil ich dann eine Ausbildung anfangen konnte zum Reiseverkehrskaufmann. Ja, und dann geht die ganze Geschichte schon los, ne?
Reiseverkehrskaufmann.
Ja, ich habe so viel gemacht, das ist Hammer, echt. Eieiei.
Das ist echt eine Biografie, Sunny. Wahnsinn. Die fängt ja hier an und hört gar nicht mehr auf irgendwie, ne?
Ja, also auch hobbymäßig und so. Ich bin ein sehr sprunghafter Typ gewesen, schon immer. Also immer, ich habe mich für die Dinge immer auch immer interessiert dann und habe es dann auch gemacht. Das war mir egal. Wenn ich das cooler fand als das andere, habe ich das andere weitergemacht. So. Und dafür habe ich aber sehr, sehr viele Dinge getan und nicht kurz. Also man kann schon sagen, ich habe die Dinge nie wirklich kurz gemacht. Aber irgendwann so habe ich gemerkt, passt nicht so ganz. Mhm. Aber im Endeffekt ist all das, was wirklich intensiv in meiner Leidenschaft war, eben im Skifahren als Kind schon alles geblieben. Der Kampfsport ist letztendlich geblieben, damals viel Bodybuilding noch gemacht, sogar auch als Jugendlicher, 16, 17, immer auf die Meisterschaften gegangen auch. Habe ich jetzt vor einem Jahr, letztes Jahr wieder angefangen, in der Corona-Zeit hart zu trainieren, so richtig, mal wieder aufgebaut. Da gibt es eine Muskelmemory, ein paar coole Bilder gehabt, so, wo ich dann nach 3 Monaten auch schon wieder auseinandergegangen bin, war witzig. Jetzt kriege ich wieder die Kalterfigur hier, mit der Kalterbräune, wird immer schlanker.
Ja, aber man sieht dir den Bodybuilder noch an.
Ja, das war mal schon ganz schön massiv gewesen früher, auf jeden Fall. Ja, das war richtig massiv auch. Das hat aber Leidenschaft, Mensch. Hab ich geliebt bis zum geht nicht mehr.
Aber wie wird man Bodybuilder überhaupt? Also schau mich an, ich setze nie irgendwie mehr Muskeln
ja,
an, als
das, was ich habe. Ja, Interessen. Also ich habe einfach auch damals einfach, als Kind gab es immer diese, weiß ich, so Kreuzworträtsel, da war da immer so eine Figur dreingemalt, so eine Bodybuilder-Figur mit so einer Hantel und so einem Pulver, glaube ich, daneben. Und wir schon immer so, ja, was ist das denn und so. Diese ganzen komischen Vorurteile, die du im Kopf hatte. Aber irgendwann hatten wir hatten auch Hanteln im Internat, im Skiinternat, so ein bisschen angefangen und habe halt gemerkt, so, ich mag das, dieses schwere Hochheben. Und das geht ja dann ruckzuck, dass man anfängt, sich auch mehr zu interessieren und du fängst sehr viel an zu lesen, zu studieren, wie funktionieren Muskeln, wie funktioniert Muskelaufbau, was isst man, wie regeneriert man, was ist das beste Training? Und dann habe ich angefangen, sich den ersten Mr. Universum anzugucken, Mr. Olympia, Samir Banu, Arnold Schwarzenegger natürlich, prädestiniert in meiner Zeit. Das war der Wahnsinn, ja, und dann haben wir da Gas gegeben und das kannst du gar nicht vorstellen, wie schnell das ging. Studios waren brechend voll, die Jungs haben so Gas gegeben, alle wollten auf die Bühne Meisterschaft machen. Und der ganze, das ist ein Lebensstandard, also Lebenskult, eine Lebenssituation, die du dir, dein Körper ist dir wichtig, das ist natürlich, hat auch viel zu tun mit, gerade bei vielen jungen Leuten mit Narzissmus, die es auch gerne zeigen und so, wäre ich, ne, wie toll und wie auch immer. Und das Problem bei denen ist immer, dass es immer noch einen gibt, der immer noch besser ist als die. Und deswegen kann das auch zu so einer Sucht werden. Aber mir gegenüber, ich merke, dem Körper tut es unglaublich gut. Ich bin schön ausgepowert und vor allen Dingen mein Roundup passt dazu. Ich esse super, ich schlafe gut. Baust einfach irgendwie keine Scheiße mehr, so dass du, es bringt nichts, wenn du hart trainierst einen Monat lang und haust dir dann am Wochenende richtig einen weg, so dann kannst du 2 Wochen Training, die du gemacht hast, kannst du gleich mal knicken, das ist, macht den Körper fertig und ist schon cool nach einem Jahr die Transformation zu sehen, so, also ich finde, das, mir macht das Spaß, aber das heißt noch lange nicht, dass es den anderen auch Spaß macht, aber es gibt eine große Fitnessszene, 12 Millionen Mitglieder allein in Deutschland, das ist schon eine Menge, ne? Das ist also ein Achtel, glaube ich, von Deutschland fast schon. Das ist fast ein Achtel an Menschen, die in Fitnessstudios gehen.
Ja, ja.
Und manche geben eben ein bisschen mehr Gas, die anderen entdecken sich da drin erst. Ähnlich wie beim Kampfsport auch, ne? Die viele entdecken sich beim Ringen erst, ne? Kampfsportler. Die sagen, okay, ich mach das mal, haben dann irgendwann gedacht, oh, was für eine Scheißentscheidung, mach mir die Hosen so ungefähr vom Ring, gehen aber in den Ring und entdecken plötzlich Seiten an sich, die sie noch nicht erkannt haben. Mhm. Dass sie sich nämlich, ne, nicht auf die Fresse hauen lassen. Der andere, okay, ja gut, dann kriegst du ihn mal zurück so und plötzlich da drin entdecken sie so ein bisschen den Wolf in sich. Oder der andere entdeckt auch so ein bisschen den Schisser plötzlich in sich, aber kommt doch über einen gewissen Punkt wieder hinaus, wo er den anderen doch wieder Paroli bieten kann. So. Also ganz, ganz interessante Geschichten gibt es da. Und viele Jungs, die ich total unterschätzt habe, auch im Kampfsport, im Ring, haben gleich nach dem Kampf gesagt, boah, das war der Hammer, ich will das gleich nochmal rein. Ich so, das gibt's doch gar nicht, ey. So eine Fresse, blaues Auge, ne? So, nicht schlecht, nein, das ist, du merkst es einfach nicht im Ring, diese, also es ist der Adrenalin, das Adrenalin ist schon hoch, die Schmerzen sind nicht präsent, weil, auf Deutsch gesagt, die kickt unten rechts eine rein, ja, also wenn du da dran denkst, hast du schon oben links wieder eine sitzen, da vergisst du schon wieder, also vergisst also praktisch immer, was da die ganze Zeit passiert und versuchst dieses Ziel zu erreichen, dass es vielleicht aufhört, dass du den anderen wegnockst, so, ne? Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte mal einen Kampf auch und habe mich ziemlich heftig verletzt. So. Also mir hat ein Kniestoß direkt hier in den Oberschenkel rein, war ein massiver Schmerz. Aber in dem Moment habe ich das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. So. Und erst am nächsten Tag, ich war fix und alle, mein Bein tat so weh. Und ich habe aber gewonnen diesen Kampf. Und das Interessante war bei der Geschichte, da waren mir die Schmerzen egal. Aber wenn du verloren hättest, dann wäre das noch die Hölle, das ist noch die Strafe dazu, die Extrastrafe. Das ist richtig schlimm. Die psychischen Schmerzen sind meistens höher als wie die körperlichen Schmerzen beim Kampfsport, witzigerweise. Mm. Oh, lustig. Naja, das nächste Mal willst du wieder rein und willst du die zurückzahlen.
Ich habe einmal Kampfsport gemacht, das war so eine lustige Geschichte. Da haben wir Blutwiese gespielt und haben uns irgendeinen Streit ausgedacht vor laufenden Kameras und haben uns dann Thai-Boxen 2-3 Wochen darauf vorbereitet. Ui. Und haben uns dann verdroschen und das war aber eher irgendwie für mich was eine reine Bespaßungsgeschichte und halt schon ein bisschen dieses Kampfsport lernen, ja schon, aber halt viel zu kurz, 2-3 Wochen, das ist ja nix. Und dann waren wir da aber in einem richtigen Kampf und das war dann richtig die Hölle für mich einerseits, andererseits habe ich es nicht geschafft, das noch mehr ins Lustige zu, also dass man sich so umarmt oder so Charlie Chaplin-mäßig so irgendwie.
Ja, ja, ja. Aber es war dann ernst so.
Ja, ich wollte das halt, es war dann tatsächlich ernst und ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass es funny wird.
Okay.
Und das habe ich dann aber irgendwie nicht wirklich umschalten können, weil mein Gegner war irgendwie so 2,10 Meter groß und war echt, boah, und riesig. Und der hat immer so getreten wie so Fight Club, immer nur mit einem, der hat immer nur so mit, wie ein Mädchen so ein bisschen von sich getreten. Entschuldige, Nico, aber so habe ich das eben in Erinnerung. Und er hat quasi sich so gewehrt und gleichzeitig auch angegriffen und das war irgendwie schwierig da.
Ja.
Aber überhaupt, also das ist so eine generelle Sache bei mir, also ich sehe so bei dir, das sind die Dinge so alle so seriös, eben du sagst, du ziehst die Dinge so lang durch, du gehst zum Militär, du machst eine lange, profunde Ausbildung in vielen Bereichen, da ist ja nicht jeder so, also ich zum Beispiel, ich bin eben eher so der kurzweilige Typ zwar auch, aber ich merke halt auch, ich brauche einfach auch diese wie soll ich sagen, Belanglosigkeit mit der Materie. Also ich kann mich jetzt auch nicht zu sehr irgendwie eben mit Körper und Muskeln würde ich mich schon gern beschäftigen, aber irgendwie komme ich jetzt auch nicht dazu, irgendwie mir Mr. Universum irgendwie zu analysieren oder zu schauen, was ist der zu Mittag und das dann nachzumachen. Also es ist schon, wie das Leben so spielt halt, ne? Also irgendwie gibt es da so unterschiedliche Zugänge. Wie hältst du das da? Also
ja, ich bin geduldig. Ich bin sehr, sehr geduldig. Als Beispiel, letztes Jahr im Mai, wie gesagt, habe ich angefangen mit dem Fitnesstraining wieder ins Studio und habe echt nach 3 Monaten gemerkt, dass er ein gewaltiger Ruck nach vorne geht. Also das war schon, wenn das Fett runter gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon wieder eine Figur gehabt wie vor 10 Jahren, also vor 25 Jahren, sagen wir mal so. Dann kam Oktober und dann kam wieder Lockdown und dann hat das Studio wieder zugemacht und dann, das kannst du nicht aufrechterhalten, wenn du ins Heavy-Duty-Training gehst, das heißt, du gehst echt an schwere Gewichte und so, massiv, um großen Muskelaufbau zu haben für massive Gewichte, massive Muskeln, ganz einfach. Und das kannst du dann zu Hause privat nicht mehr aufrechterhalten, obwohl ich mir ein bisschen was eingerichtet hatte so und dann kam überhaupt kein Loch, aber ich bin dann einer, der das relativ schnell loslassen kann. Das ist okay, passt schon. Muskeln gehen wieder ein bisschen zurück so und habe mich dann einfach auf meine Wintersaison konzentriert und habe meinen Winter ganz normal durchgezogen. Bin nicht so viel Skilehrern gewesen dieses Jahr, weil einfach Corona war eben halt relativ schwierig. Kärnten war auch nicht die ganze Zeit offen, aber auch relativ lang. Aber ich bin dann in die Schweiz gefahren, habe einen Freund besucht auf Arosa, Lenzerheide oben, bin dort 2 Wochen gewesen, Ski gefahren und habe einfach meinen Winter so angenehm verbracht, wie es ging eigentlich und entspannt. Und relativ früh kam ja auch die Entscheidung, dann im April schon hier hinzugehen. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, habe auch das Training dafür nochmal zurückgeschoben. Aber witzigerweise wird es so sein, dass wenn ich im Oktober zurück nach Villach gehe, direkt beim Freund in einem Fitnessstudio anfange. Dort gebe ich ein bisschen Privattraining für Privat-Selbstverteidigung. Und gleichzeitig in dem Studio habe ich ihm gesagt, pass auf, Oktober kannst du aber davon ausgehen, dass ich jetzt erstmal die nächsten 6-7 Monate richtig abballer. Je nachdem, ob sie dann wieder anfangen mit Lockdown, das kann ich nicht versprechen. Aber es ist schön, es ist cool, es ist super, die Dinge, sich anzuvisieren, das zu versuchen, den Körper aufzubauen, jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel. Aber wenn es dann eben nicht klappt, aufgrund der Umstände und so weiter, dann finde ich wieder was anderes. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht so sagen, aber ich finde es auch cool, wenn ich mit 60 noch ins Studio gehe oder mit 70 immer noch einen coolen Körper habe, mit 80. Also ich finde, ich bin geduldig, ich habe jetzt keine Angst zu sagen, so, ich muss jetzt nächstes Jahr irgendwie gehen. Warum muss ich so einen Stress mir machen? Ich werde ja hoffentlich alt oder ne, ganz entspannt alt und das aber trotz alledem immer mit ein bisschen Training noch dazu, ein bisschen Fitness, gutes Essen so weiterhin und ja, weiterhin diese lebensfreudigen Dinge, die mich umgeben, noch mehr zu genießen und ja, weiß ich nicht. Also es, alleine, dass wir uns getroffen haben, war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, am ersten Tag schon denke ich, ja.
Ne, echt, war das dein erster Tag?
Ja, du, ich habe dich da auf jeden Fall erkannt. Also hier warst du, ne, da hast mich nochmal dran erinnert.
Ja, ja.
Und das kann ja auch kein Zufall sein, dass meine besten Freunde dort gerade waren und mir das dann erzählen. Plötzlich stehst du hier, ich muss ganz kurz nachdenken, aber guck ihn an. Ach, klar, weiß ich, logisch von, ne? Und den kenne ich. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, und sowas ziehe ich an. Das heißt, ich ziehe das an mit dieser, ich habe mich hier, finde ich, beworben für die Kite. Das kommt zu mir, ja. Gleichzeitig kann ich natürlich meine Energie hier, es geht positiv, ja, möglichst freudig am Tag, auch teilen mit den Leuten und das verteilt sich hier weiter. Und es sind unglaublich positive Leute hier und energiegeladen und lustige Leute da. Und es werden immer mehr. Und auch die Gäste, die hier sitzen, sagen so, oh, ist so cool bei euch, macht so einen Spaß, weil da vorne irgendwie so ein bisschen, weißt du, so. Ne?
Ja.
Und dann hier so rechtsfreier Raum bei uns so ungefähr, ne? Wo jeder so sein darf, wie er ist, ne? Eben halt so. Und das ist halt auch ganz wichtig, den Menschen das auch gerade wieder zurückzugeben. Also da gibt es viel mehr. Ich bin auch viel mehr im Außen, also daran interessiert, im Außen Dinge auch erstmal wahrzunehmen und dort gute Energien rein zu projizieren, als wie, dass ich das nur Dinge für mich tue. Das Bodybuilding ist dann eine sehr egoistische Zeit. Die ist dann wirklich richtig für mich, richtig intensiv. Und aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch dann auch sehr wohl. Ich bin schon ein körperbetonter Mensch, definitiv. Also ich mag schon, wenn mein Körper gut funktioniert und auch ästhetisch. Also ich mag das schon immer gemacht, so eine Art für Ästhetik. Ganz witzig.
Also, Shape, Grieche halt.
Ja, ne? Yeah, mag ich mal. Volle, ja, tatsächlich. Nee, und das ist auch okay. Und ich finde da überhaupt gar nicht irgendwie auch was. Also mir gefallen schöne Frauen, mir gefallen schöne Männer, mir gefallen schöne Dinge, mir gefallen schöne Autos, schöne Häuser, schöne Wild. Mir gefallen schöne Dinge, mir gefallen schöne Wälder, mir gefallen schöne Blicke. Wenn ich irgendwo in der Natur bin und da ist nur, weiß ich nicht, ein Bach, da steht eine Tanne und du hast das Gefühl, Gott persönlich hat das Zeug dahin gepflanzt. Dann, ne, und das mag ich. Im Gegensatz dazu mag ich eben halt nicht, wie zum Beispiel, wie ich vor 3 oder 4 Jahren mal wieder in der Eastside-Galerie war in Berlin, dass die Leute dort, die sitzen alle auf der Wiese und chillen in der Sonne und so und denke, boah, voll schön, gehe mit meinem Hund dahin, will mich auch auf diese schöne Wiese da unten hinsetzen und als ich mich hinsetzen will, gucke ich so, ist da alles voller Kippen und alles voller Kronkorken. Und da kann ich für mich auch keinen Kult entdecken oder auch kein Berlin oder wie auch immer. Da sehe ich einfach nur Leute, die scheißen auf alles und denen ist alles egal. Und da habe ich mich da nicht hingesetzt, obwohl da ganz, ganz viele andere Menschen sitzen. Da denke ich wieder so, ey, Leute, echt, setzt ihr euch echt hier in den Dreck rein? So. Aber da kann natürlich der andere denken, so, was ist er denn für einer? Aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ja? Jeder so, wie er möchte, solange er den anderen nicht in Mitleidenschaft zieht. Ne? Das ist doch ein gutes Motto, würde ich sagen.
Absolut. Weil du sagst jetzt eben auch, recht freier Raum, Freiheit für so ein bisschen die Stimmung hier an der Schule bei dir. Außerhalb wütet ja gerade so ein bisschen so das Chaos. Du bist jetzt einer der wenigen, haben wir vorgestern auch festgestellt, der seit März auch einfach nur Scheuklappen auf und durch irgendwie versucht, da sein Leben weiterzuleben. Ich habe jetzt in 2 Jahren, die kann ich an einer Hand abzählen, Leute getroffen, die irgendwie so radikal jetzt sind wie auch du. Wie vereinbarst du das so? Wie schaffst du das, momentane so zu verarbeiten?
Ja, nö, eigentlich, also natürlich bin ich auch einer, der versucht, aus meiner Erfahrung zu sprechen und von meinem Gefühl. Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv die Dinge fühlt und eigentlich auch erkennt und oftmals gemerkt habe, dass ich mich in meinen eigenen Entscheidungen und Einschätzungen von Dingen selten irre. Und ja, es gab aber, oder es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich mir trotzdem mal von außen Rat hole und so und merke aber trotzdem, irgendwas passt da nicht so für mich ganz. Das fühlt sich nicht stimmig mit meiner inneren Einstimmung, also mit meinem Gefühl innen drin an. Und das war eben halt auch schon an der Anfang Corona-Zeit, die erste Zeit war gleich am Anfang mit diesen Hochglanzbildern da im Fernsehen, RTL, da wo die Leute auf den Straßen umkippen und so in Hongkong. Und ne, das kam ja immer wieder dann, ne, dass ja irgendeine Seuche dann da drüben ist und die Leute kippen da plötzlich um und so. Ne, und ich habe das irgendwie, es war schon, ich gucke in den Fernseher rein und es gibt Fernsehen, wo ich reinschaue und das ist normal. Nachrichten auch so, wo ich die normal ne, wahrnehme. Die Tsunami zum Beispiel damals da unten und so, da hat keiner gezweifelt, weißt du, da hast du schon gesagt, okay, klar, alles klar. Und als ich diese Bilder aus Hongkong sehe, denke ich so, na, die Kommunisten, Alter, wenn die ein Problem haben, die zeigen uns das doch nicht im Westen, Alter, wenn die so eine Seuche hätten oder so, dass die Stress da unten haben. Es war irgendwie komisch, es war irgendwie, hat was bei mir angefangen. Und dann fing das plötzlich an, hier rüber zu schwappen, kam Italien, die ganzen Geschichten. Und am 16. März habe ich noch gleich bei Facebook einen reingeballert, letztes Jahr. Und habe gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas rollte auf uns zu und ich glaube, da in Italien wird gerade das Drehbuch geschrieben und die Scheinwerfer werden gerade angeschmissen, Leute. Verdammte Axt. Dann bin ich vorsichtig geworden, habe mir das angeschaut, habe versucht, das Ganze zu, für mich so sehr zu überprüfen und zwar von absoluten Experten, habe ich mir meine Meinung gehört, das war Dr. Püschel damals, dieser Rechtsmediziner, der gesagt hat, wir dürfen die Leichen nicht obduzieren. Und war ein anderer Arzt aus Nürnberg, der in der Corona-Klinik gearbeitet hat, der auch gesagt hat, es ist da, es gibt es tatsächlich, es sind auch schlimme Befunde teilweise da und so. Und hat dann darüber aber berichtet, wie er seine Patienten behandelt und gesagt, dass nach dem WHO-Behandlungsplan die meisten Patienten einfach sterben. Die Beatmungstechniken und so sind sehr gefährlich. Und er hat das alles erklärt. Ich habe das gepostet immer wieder bei Facebook, es wurde von Faktenchecker nicht gelöscht, also es waren vernünftige Sachen. Dann war der Sucher Bhakti, den kannte ich vorher schon, habe ich mitbekommen, der hat ja auch über 300 Veröffentlichungen geschrieben, der hat Dozenten ausgebildet, alles mögliche. Ich kannte ihn schon viele Jahre vorher, war Berater des Bundestages und so weiter in solchen epidemiologischen Fragen und so. Und ja, der wurde dann, als er mal gemeint hatte, so nach den ersten Erfahrungen mit Corona und so, Leute, ne, was geht da ab? Und hat ein bisschen dagegen gesprochen und so, wurde er dann mundtot gemacht, ne, und als Verschwörungstheoretiker erklärt. Das geht innerhalb von Wochen, geht das plötzlich, ist der eine der besten der Koryphäen Verschwörungstheoretiker. Und das ging immer weiter hin und her. Und ich verleugne das gar nicht, dass es das nicht gab und dass auch keine Menschen daran gestorben sind oder sonstiges. Aber eine echte Epidemie oder Pandemie, das bekommst du mit, auch ohne Medien. Da scheißt du dir in die Hosen. Da sitzt du zu Hause, Alter, klebst deine Bude zu und sagst, ey, verpisst euch alle. Ja? Ich habe schon gehört, mein Bruder, dem ne, ging es gar nicht gut hier, meine Mutter vielleicht verstorben. Irgendwie solche Horrorszenarien, die du überall mitkriegst. Und hätte ich kein Fernsehen mal irgendwie mal gehört oder Facebook gesehen, hätte ich gesagt, hast du gar nicht mitgekriegt. Ich habe also 2 um mich rum, drei sind es, die Corona hatten, eine ein bisschen stärker. Ansonsten war nichts, zumindest positiv, ne? Also hieß es ja. Und es war eben nicht das, wo ich gemerkt habe, bin rausgegangen, ich habe meine Dinger gemacht, ich habe grundsätzlich einfach mein Leben ganz normal weitergeführt. Ich bin in den Supermarkt rein, so wie ich das gemacht habe, ich wurde nie angesprochen. Ich laufe heute noch ohne Maske in den Supermarkt, überall, also es gibt nichts zu diskutieren.
Aber wirklich, wirst du nicht so an der Kasse irgendwie geblockt?
Ein, zwei Mal, ganz kurz haben sie gefragt, ich habe gesagt, ärztliches Attest, Feierabend. Ja. Und das war's. Habe ich ja auch, natürlich.
Hast du?
Selbstverständlich. Ja, und nee, also es war für mich einfach, das ist natürlich eine gute Grundlage, aber ich habe einfach gesagt, ich mache es einfach nicht mit, hätten es einfach alle nicht mitgemacht.
Psychisch, ja, nee. Hat dich das nicht so irgendwie auch belangt?
Psychisch hat mich belangt, dass die Leute das Thema mitmachen, dass die Menschen so leicht in Angst zu bringen sind, dass die Menschen so bei solchen Situationen auf einmal, ja, da müssen wir mitmachen, aber auf der anderen Seite 15.000 Kinder jeden Tag verhungern, interessiert kein Schwein, könnte man so lösen, das Problem, kümmert sich keiner drum. Würden die Regierung so denken, würden sie sagen, Mensch, wir kümmern uns um die Probleme auf diesem Planeten, um die tatsächlichen Probleme, und dann wäre das jetzt mit Corona gekommen. Glaubst du, ich hätte da gesessen, hätte gesagt, das machen die nicht für uns? Natürlich.
Ich verstehe, was du meinst.
Sehr viele Menschen gestorben, auch mit der Impfung leider mittlerweile. Und normalerweise werden Impfungen auch nicht so rausgeballert, obwohl diese Stoffe wohl anscheinend sehr lange getestet worden sind. Aber man sieht ja anhand auch der ganzen Geschichten. Hab vor 4 Tagen hier mit meinen Leuten einen kennengelernt, der schwerste Thrombosen gekriegt hat in der Lunge. Mussten sie aufschneiden, 3 Mal nach der Impfung. Heftige Narbe hier drüben so. Ich kenne mittlerweile mehr Leute, die an Nebenwirkungen Schwierigkeiten haben, als wir an Corona gehabt haben. Ja. Das ist alles irre. Naja, und wie gesagt, ich habe es einfach auf mich genommen und gesagt, ja gut, dann wenn es passiert, wenn ich das kriegen sollte, komme ich klar. Oder auch nicht, aber ich weiß ich nicht. Hier kann vom Sub erschlagen werden, die hier alle nebenan stehen. Und mein Stationsleiter kann mich umhauen, dass ich am Boden liege. Es kann alles passieren, jederzeit. Ich weiß nicht, und deswegen, ich bin da so ein bisschen so in der göttlichen Fügung, dass ich sage, alles ist gut, und wenn es eben nicht so ist, wenn irgendwas passiert, dann versuche ich zumindest gut damit umzugehen. Ja? Also das ist ja auch so eine Geschichte. Die Leute ernähren sich nicht.
Aber was glaubst du, wo geht's hin? Also,
keine Ahnung.
Jetzt ist ja doch auch einiges schiefgelaufen, so weiß man jetzt. Und jetzt ist die Gesellschaft auch irgendwo teilweise gespalten. Ja. Und du kannst teilweise mit den Leuten nicht mehr drüber reden. Ja. Eben Hashtag Verschwörungstheoretiker etc. Aber wo glaubst du oder warum führen die gesellschaftlich jetzt so eine, evozieren sie so eine Spaltung, und wer sind die, und wo ist der Plan? Wieso macht man sowas? Pharmazeutische Gewinnausschüttung?
Naja, oder? Es geht letztendlich immer ums Geld. Letztendlich geht es immer ums Geld. Und da, wo es ums Geld geht, da geht man auch seltsame Wege, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Und bei dieser Geschichte verdienen gerade sehr, sehr viele Leute sehr viel Geld, die es teilweise sogar vorher nicht geahnt haben. Mhm. Und die aber dann ihre Strategien entwickelt haben, selbstverständlich. Und man sieht natürlich, es geht um riesen Provisionszahlungen. Es geht um wieder Vetternwirtschaft bis zum geht nicht mehr. Überall, wo du reingreifst, greifst du gleichzeitig auch in die Scheiße. Das ist ja auch das große Problem. Es gibt Ärzte, beziehungsweise hier unser Lauterbach, der sagt so, am Anfang, ja, PCR-Test, ne? Und sagt dann irgendwann selber auch in so einer Art Podcast oder in so einem Interview, ja, dass 60% ist ja falsch anzeigt. Frage ich mich, sag, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und damit arbeitet ihr mit so einem Ding und bringt die ganze Bevölkerung hier komplett durcheinander. Es ist eine schwierige Geschichte. Am Anfang ist es meiner Meinung nach ein Domino gewesen, Effekt. Mhm. Und dann kamen halt die richtigen Angebote wahrscheinlich und die richtigen Maßnahmen. Und wenn nicht Geld verdient wird, also dann würde es keinen Krieg geben. Wenn es nicht ums Geld gehen würde, dann würde es auch keine Kriege geben. Denn man verkauft einfach letztendlich keine Gerätschaften, die andere Menschen töten und ganze Länder niederbomben und so. Es geht da nur ums Geld. Hm. Würde man moralisch das Ganze betrachten, beziehungsweise aus dem Herzen heraus zu sagen, Mensch, Bevölkerung schützen, wie auch immer und sonstiges und so, würde es sowas gar nicht geben. Keine Rüstungsdeals. Es würden keine Soldaten ins Ausland geschickt werden. Es würde Business gemacht werden. Hört sich blöd an, aber Trump hat gesagt, ich würde nie Krieg machen. Ich würde immer Business mit den Leuten machen. Ich würde zu mir hinfliegen, würden uns mit einem Cocktail am Strand setzen und wir würden Business machen. Aber meine Soldaten, die müssen da nicht hin. Hat er richtig gesprochen bei Fox mal. Kann ich dir mal irgendwann zeigen, den Link, wo ich gesessen habe und die Reporter auch und alle so, wow, nicht schlecht. Naja, aber es geht, wie gesagt, letztendlich ums Geld, und wird dann undurchsichtig, komplett undurchsichtig. Da sind Strukturen am Start, die so viel Kraft und Macht ausüben können über andere, ganze Vertriebszweige über Aufkaufen von ganzen Handelsketten und sonstiges, so, dass jeder springt, ich schwör's dir, und dann wird's kritisch. Und das sind alles Unternehmer, und jeder Unternehmer möchte ein Unternehmen schützen und zieht damit gleichzeitig andere wieder rein. Als Beispiel, wir haben jetzt über 30 Millionen Tonnen, glaube ich, alleine von diesen Binden, die hier, diese Munddinger da, wie heißen die, Mund-Nasenschutz, die in den Ozeanen jetzt wieder rumschwimmen. Es interessiert also kein Schwein. Verstehst du, was ich meine? Es ist echt, ja, es hängt immer, ist immer die Kehrseite, ne? Es ist immer so, ne? Es, letztendlich ist alles Yin und Yang.
Wieso? Kann man das Trikot nicht behalten?
Das Trikot? Was du vorne gekriegt
ja.
hast? Nee, das musst du abgeben. Ist es weg?
Ich wollte es behalten.
Ach so, da musst du checken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss halt mal fragen an der Rezeption.
Hast du nicht gesagt, dass wir es behalten wollen, wenn wir nächste Woche wiederkommen? Ich hab dir doch gesagt, 333 behalte ich, weil wir kommen ja nächste Woche wieder. Ja gut, dann regle ich es nachher gleich.
Ihr wollt los, ne?
Ja,
ja wir ich machen, weiß. Ja, wir können auch Schluss machen, natürlich, ist überhaupt gar kein Thema.
Ja, ja, jetzt so? Sind wir gerade im Flow halt, aber...
Ja, aber war schon ein langer Flow.
Ja, ja, ist schon ein langer Flow, genau. Voll. Ja, genau, also, wie du sagst, es ist...
Es ist schwierig, ich möchte mich eigentlich auch gar nicht mehr befassen, genauso wie man merkt, die Gesellschaft will es auch nicht mehr. Ja. Ich bin gespannt, ob die es jetzt nochmal im Oktober nochmal durchziehen können, ohne wirkliche Meutereien, weil einige haben ja nun echt also vieles verloren, oder was heißt einige, viele haben vieles verloren. Viele haben aber auch die Zeit und die Chance nicht genutzt, ihr Leben zu verändern, über ihr Leben nachzudenken, Dinge zu verändern, zu verbessern und so. Tun wir ja auch nicht, wir tun es ja sowieso, wir hinterfragen die Dinge auch nicht. Ich muss es leider noch dazu sagen, aber so, wen interessiert das Schwein im Schlachthaus, die Kuh, das kleine Kalb, wie auch immer. Interessiert kein Schwein, weil wir es nicht sehen, weil wir es auch nicht sehen wollen und schon gar nicht hören wollen. Aber trotzdem haben wir uns das Zeug jeden Tag auf den Teller. Und da kann ich jeden Einzelnen nehmen, der mich fragt, ne? Ich habe nie gesagt, dass ich nie Fleisch esse. Wenn wir hier essen und ihr schmeißt das weg so, dann sage ich, ey, bevor ihr das wegschmeißt, esst das Fleisch. Aber ich kaufe einfach keins. Das ist ganz einfach. Ich konsumiere einfach oder kaufe kein Fleisch. Also es muss für mich nicht produziert werden. Und wenn die Leute das nicht extrem machen wollen, aber zumindest bewusst sagen, weißt du was, heute essen wir mal vegetarisch oder heute holen wir uns mal ein Hähne vom Biohof oder sonstiges. Wenn das da nicht mal Klick macht, so langsam mal anfängt, die Leute sagen, doch, ich verursache da ganz schön Scheiße. Weil jeder, der so einen Schlachthof sich reinguckt, der geht raus und kratzt sich die Augen aus, heult sich zu Tode, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also schau, das fängt ja bei irgendwie 10 Jahre Ernährungsaufklärung an und hat ja auch bei medizinisch, also
natürlich
bei diesen alternativmedizinischen Wegen irgendwie angefangen und jetzt 10 Jahre später, wo du, was weiß ich, Globuli erfunden hast und gesagt hast, okay, nehmt ein bisschen toxisches Zeug und vielleicht bringt es mehr als jetzt irgendwelche fetten Amphetamine reinzuschmeißen oder Antibiotika, fangen sie an, sich gegen irgendwelche Viren RNA-mäßig zu impfen. Also ja, genau. Das ist halt irgendwie verrückt.
Das ist eine Wahnsinnsangst, ich habe keine Ahnung. Wo
kommst du da hin?
Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist schon intensiv. Also mich hat das echt so, das hat mich erschrocken und das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, dass der Mensch so leicht so aus der Fassung zu bringen ist. Ich bin vor 2 Jahren bin ich fast gestorben und habe mich trotzdem für eine Eigenbehandlung entschieden. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich habe gesagt, kriege ich alleine hin, mache ich selber und habe echt eine schwere Geschichte durchgestanden. Und war so knapp davor, weiß ich noch. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich bin, also es hört sich auch verrückt an, aber ich glaube, ein bisschen an meine göttliche Führung, an meine, ich bin, dass ich geschützt bin auch und dass ich, wenn ich gehen soll, gehe ich. Und an den Tag habe ich gesagt, so, also wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich soll sterben oder ich soll nach Hause gehen, das soll jetzt der Zeitpunkt sein, dann sterbe ich lieber zu Hause, ohne Scheiß. Und das war meine Entscheidung. Und ich habe mich aber besser gefühlt, wo als der Arzt gesagt hat, sie müssen sofort ins Krankenhaus, sie werden operiert jetzt sofort. Ich habe gesagt, Mensch, ich fühle mich aber heute Morgen irgendwie besser. Ja, nee. Und dann habe ich auf mich gehört, auf meinen Körper, habe gesagt, nee, ich gehe ins Fasten. Ich habe voll gefastet, 14 Tage lang nichts mehr gegessen, nur noch getrunken. Also nur noch Wasser und kolloidales Silber, DMSO, halt nur solche Sachen, die ich auch schon über vor Jahren schwöre. Und es hat funktioniert und ich habe jeden Tag immer eine Besserung gespürt. Und wie kann mir ein fremder Mensch sagen, wie ich mich fühle innen drin, mein Körper und so. Und ja... Weiß ich nicht. Sich so leicht erschrecken zu lassen von etwas, ja, ich weiß es auch nicht. Aber die Menschen gehen auch auf Black Lives Matter Demos, wo ich stehe und denke, was macht ihr denn da? Wisst ihr eigentlich, wie viele weiße erschossen werden von schwarzen Polizisten oder wie viele Schwarze erschossen werden auch von Schwarzen ohne Polizei. Also da schreit keiner Gang Wars oder sonstiges, Black Lives Matter. Aber da passiert an diese Inszenierung und das auch noch in der Corona-Zeit und alle dürfen rumlaufen ohne Maske so ungefähr, dann ist nichts passiert. Aber da habe ich auch gesagt, keiner entscheidet darüber, ob ich rassistisch unterdrückt werde oder nicht. Das tue ich selbst. Ich kann Bundeskanzler werden, wenn ich möchte hier. Ich kann Milliardär werden, wenn ich möchte. Ich kann alles werden, was ich möchte. Da ist keiner dabei, der mich rassistisch unterdrückt. Wenn du es versuchen, von mir aus, versucht es, aber ich nehme das gar nicht an. Und das ist ein großes Problem, was hier, dieses Black Lives Matter, das war also schon auch strange. Es hätte beinahe Krieg gegeben deswegen in Amerika. Ich sag's dir. Enge Geschichte gewesen. Ja,
Spannend.
Ich weiß nicht, wo du, das endet, wie das weitergeht.
Genau, ja.
Weiß ich nicht. Für mich geht es auf jeden Fall so weiter, dass ich mehr reagiere, als agiere. Ich plane nichts für die Zukunft. Schau mal, was so passiert. Was soll ich sagen? Ich fliege jetzt im November nach Miami oder was? Wäre schön, wenn das klappt so, aber ich freue mich noch nicht so. Also ich denke einfach, na, wenn dann die Corona-Geschichte wieder anfängt, fliege ich eben nicht nach Miami. Pech gehabt, aber mache ich auch was anderes. So. Also kommt ja auch darauf an, wie man mit der Situation umgeht. Ne? Und das ist, glaube ich, das eher das Entscheidende. Wie gehe ich mit der Situation um? Ne? Und nicht, was macht die Situation aus mir für ein Opfer? Ich bin ein Opfer, alles ist scheiße. Ja? Oder ich habe frei, ich habe Zeit. Ey, nutze ich. Ne? Mega viel Rad gefahren und so, in der Natur gewesen. Das war schon alles cool. Ich fand's gut.
Ja, das kann man nur allen wünschen, dass sie da die Zeit für sich nutzen oder eben die Gelegenheit nutzen.
Auch ihr Leben zu reflektieren, ne? Über das nachzudenken, was in der Vergangenheit, was sie gemacht haben, ob sie es auch wirklich glücklich macht. So, ja, ne? Ja. Das ist ja auch die Geschichte. Ne? Kann ich auch meinen Mentor empfehlen, Robert Beetz, ne? Der so, ne? Also, ne? Mach die Dinge, die dich glücklich machen, ne? Und nicht dein Bankkonto dick. Ne? Die Dinge, die du aus Leidenschaft tust, siehst du ja selber hier. Auch wieder Leidenschaft. Und mit der Leidenschaft kommt von alleine das Geld. Also es ist nicht nur so, dass ich fürs Kiten nicht bezahle, sondern ich kriege sogar noch Geld dafür fürs Kiten jetzt mittlerweile nach 2 Jahren. Das ist schon echt irre. Ne? Also so. Gucken, was da noch so alles kommt. Ich bin gespannt.
Cool. Ja, passt, mein Lieber. Du, dann danke dir mal für
unbedingt
die Zeit. Das war hier Sunny Clayton am Start. Du bist aber nicht von den Dalton Brothers, ne? Du bist Clayton,
ja, genau.
Also, weil Dalton würde auch irgendwie passen, so Clayton Dalton.
Ja, ich finde Clayton finde ich richtig cool. Passt zu jeder, ne? Andrea Clayton, Hans-Peter Clayton, passt immer. Aber Clay ist ja eigentlich ein Slavenname ganz früher gewesen. Kam ja früher rüber aus Afrika, viele mit dem Nachnamen Clay. Und daraus dann Clayton irgendwann entstanden. So. Ja, und ich habe eine unglaublich große Sippschaft in Amerika auch. Also, wenn echt? Ich. Also mein Clayton-Familie, also was mein Vater da drüben angestellt hat, keine Ahnung, der hat Filialen gegründet, ey. Echt wahr. Und dann noch, sein Vater musste, also mein Opa hat ja auch dann, ich glaube, 4 Geschwister. Ja, und ich habe letztens mit meiner Cousine gesprochen und sie meinte, ich habe ungefähr 100 Verwandte alleine nur in Oklahoma.
Krass.
Und keiner hat mich je einfach live gesehen von denen. Keiner. Aber wir haben natürlich über Facebook und so, wird immer mehr, ne?
Und jetzt fährst du hin?
Ich will gerne hin, ja. Also wenn das alles flowmäßig läuft, dann geht das. Gehe ich auf jeden Fall rüber, ja. Ich muss meinen Vater auch nochmal sehen, der ist jetzt auch schon 78, weißt du? Ja. Weißt du nicht so genau, ne? Das wäre schon ein bisschen schade, auch wenn wir nicht den engen Kontakt haben, so richtig so. Aber ne, er ist da, ich bin da, wir wissen wirklich auch voneinander und so. Aber jetzt ist er Alzheimer ein bisschen, soll er wohl kriegen. Und das wäre schon cool, wenn ich ihn noch zumindest einmal vorher sehe, so, ne? Aber ich bin da jetzt nicht so, ich jetzt wirklich sagen würde, okay, es war seine Entscheidung, sein Leben so zu führen, von meiner Mutter das Leben so. Und ich musste mir halt aussuchen, wie gehe ich damit um. Ja? Und viele leben halt in solchen Traum immer noch Vater-Mutter-Beziehung. Ja, der hat mich im Stich gelassen und das mit teilweise 40, 50 Jahre lang, bis sie mal da oben sagen, ey, ich übernehme selbst Verantwortung für meinen Gemütszustand, für mein Leben. Und gib diese Opferrolle mal endlich ab, ne, und geh wirklich in die Eigenregie hinein. Das ist wichtig. Habe ich auch großen Stress mit gehabt. Bis 30, 35 musste ich da auf jeden Fall viel kämpfen. Ne? Also ich muss echt sagen, die letzten 15 Jahre haben eine große Entwicklungsfortschritt bei mir gebracht. Spät, aber besser spät als nie, ne?
Sorry, ich entspanne, weil ich höre das alles an und sehe da natürlich viele, viele Parallelen eben. Wir haben uns ja hier wirklich zufällig getroffen und trotzdem irgendwie auch nicht. Ja, geil jedenfalls, dass du dir Zeit genommen hast, hier ein bisschen was von dir zu erzählen. Aber jetzt fehlt nur noch, dass ich dir mal was von mir erzähle.
Ja, genau.
Das machen wir dann bei der Episode 2.
Ja, genau, machen wir auf jeden Fall. Wo wohnt ihr denn eigentlich? Ich wohne in Wien. Ja, das ist perfekt. Dann komme ich ja nächste Woche habe ich ein paar Tage frei, dann komme ich mal rüber nach Wien auf jeden Fall.
Ja,
dann melde
dich
ich mich
blicken.
Vorher mal, ne? Definitiv.
Lass dich blicken,
unbedingt. Ja, war so schön. Aber ich freue mich schon. Ich brauche auch einige Dinge.
Also hier, das ist mal von Wien, genau nach Wien, Urban Vibes. gibt es dann anzuhören mit dem Sunny Clayton. Alles zum Thema ja, Veränderung vielleicht, oder wie betiteln wir unsere Sendung?
Ja.
Der See, alles im Fluss, also Pantarei eigentlich, alles fließt. Ne?
Alles fließt, weiß Gott, ja. Und auch so ein guter Tipp ist auch immer noch, das Leben oder das Universum oder das Leben sagt immer ja. Hm. Auch wenn sich Nein anfühlt. Aber es sagt auch zum Nein ja. Und das ist voll krass. Da müsst ihr euch durch den Kopf gehen lassen, durch den Spruch. Das Leben sagt immer ja, egal was passiert. Egal. Immer.
Das ist krass, ja.
Das ist wirklich krass. Und alles läuft gleichzeitig. Also es kann nicht sein, dass du weiter in der Zukunft bist oder sie mehr in der Vergangenheit. Wir sind immer nebeneinander und alles geschieht immer gleichzeitig, wie so eine breite Projektionsfläche. Diesen Gedanken finde ich auch immer ganz, ganz interessant.
Ja, ja.
Ist völlig irre. Ja, wenn man darüber nachdenkt, jeder hat jetzt, ne? Es gibt ja nicht das andere. Es gibt ja nicht. Es gibt schon in einer Minute, aber das ist immer noch nicht da. Mhm. Ne? Es rückt erst so und dann zack, ist es sofort wieder weg. So, wenn es dann so, ne? Geht die ganze Zeit nur so. Und das für uns alle gleichzeitig. Und das finde ich einen hochinteressanten Gedanken. Ich mag das gerne, solche Spielereien. So.
Stimmt,
schön!
Ja, passt.
Markus, ich war jetzt echt sehr ein bisschen angespannt vorher, weil ich Angst hatte, dass der Wind noch stärker wird.
Ach so, ja, ja.
Hätte
ja
noch fliegen können mit der Fat Lady jetzt. Aber das sieht jetzt nicht so gut aus.
Nee.
Obwohl die eigentlich fast immer fliegt, die Fat Lady.
Darfst sie nicht hören lassen. Also,
heißt sie? Sie heißt Fat Lady. Steht tatsächlich drauf auf dem Sack. Zeige ich dir gleich.
Der Kite, oder was?
Der Kite, ja. Fat Lady.
Der Kite heißt Fat Lady.
Ja, ja, genau.
Jetzt check ich.
Ach so.
Ich dachte, die Kundin.
An, ja, nee, nein.
Also Leute, wenn ihr mal, was machen wir so, wenn ihr mal kiten gehen wollt, hier ist der Surfspot, wie heißt eure Schule?
Das ist der Move Surf Store, ja, die Move Surf Schule.
Store, genau. Mhm. Und hier könnt ihr mit dem Tom, der hier im Wohnwagen gerade steht, und dem Sunny hier auch kiten lernen. Heute ist eher windflau, deswegen ist nichts los, aber normal ist hier Boom. Also in diesem Sinne, in diesem Fall, alles Liebe von uns beiden und wir sind Ende und Out.
Super, Dankeschön, Wiederschauen. Ciao, ciao, danke. Yeah,
yeah.
Cool. Boah. Ja, den Link muss man auf jeden Fall schicken nachher. Urban Vibes.